Im Namen der Kirche Christi Wissenschaftler Bern heiße ich Sie herzlich willkommen zum Vortrag Gesundheit, eine Entscheidung für Gott, gehalten von Frau Heike Arnett aus München. Frau Arnett ist Mitglied des Vortragsrates der Mutterkirche in Boston, USA. Sie führt in München eine christlich-wissenschaftliche Praxis, in der sie Hilfesuchende nach den Grundsätzen der Entdeckerin der christlichen Wissenschaft Mary Baker Eddy unterstützt. Frau Arnett kam schon als Teenager mit der christlichen Wissenschaft in Kontakt. Sie durchlief aber zuerst eine Ausbildung zur Bankkauffachfrau und war mehrere Jahre darin tätig. Nebenbei organisierte sie Modeschauen und war auch als Kosmetikberaterin tätig. Trotz ihrer früheren Kontakte mit der christlichen Wissenschaft interessierte sie sich bei anderen Religionen nach deren Grundlagen, was sie letztlich aber wieder zur christlichen Wissenschaft zurückfand. Nun, nach dieser stichwortartigen Vorstellung, bitte ich Frau Arnett um den angekündigten Vortrag.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie alle hierher gekommen sind. Und ich habe gleich zu Beginn eine Bitte an Sie. Ich würde gerne für Sie heute Abend ein Fenster sein. Ein Fenster, das Ihnen einen Einblick, einen Durchblick gestattet. Und zwar im Grunde zu genau dem, was hier oben steht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und deshalb bin ich heute Abend hier und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, zu Ihnen und mit Ihnen zu sprechen und gemeinsam Resonanz zu sein für das, was wir von dieser Wahrheit schon beginnen können zu formulieren. Und ich möchte Ihnen Erlebnisse teilen und Einsichten teilen, die ich auf meinem Wege gemacht habe, in der Hoffnung, dass es Ihnen eine Wegmahlzeit ist auf Ihrem Weg. Einer der Gründe, warum ich heute überhaupt hier vor Ihnen stehe, um über diese beiden doch so wichtigen Themen zu sprechen, Gott und Gesundheit, ist, dass vor vielen Jahren jemand ein Rettungsseil in mein Leben geworfen hat. Zunehmend hatte ich mit Selbsthass und depressiven Zuständen zu tun. Und es wurde so schlimm, dass diese schlimmen inneren Zustände drohten auch mein praktisches Leben negativ zu beeinflussen. Und als ich wieder einmal an einem so richtigen Tiefpunkt war, da wurde ich gefragt, möchtest du es nicht wieder einmal mit der christlichen Wissenschaft versuchen? Ja, wieder einmal, wie Herr Zimmermann schon sagte, ich kannte die christliche Wissenschaft schon sehr lange, habe sie aber irgendwie aus den Augen verloren. Doch an diesem Tag, da war ich fest entschlossen und ich sagte, ja, das mache ich. Und das sagte ich nicht nur, sondern ich tat es auch. Schon nach wenigen Monaten der intensiven Arbeit im Sinne der christlichen Wissenschaft war ich völlig frei. Während dieser Zeit, da hatte ich manchmal ganz schön zu kämpfen und zu strampeln gehabt. Aber das Wichtige ist, ich habe gekämpft und ich habe gestrampelt, innere Kämpfe ausgefochten. Ich habe niemals aufgegeben, auch mit der Hilfe lieber Menschen um mich herum. Und wie gesagt, nach dieser kurzen Zeit war alles wie weggewaschen. Und es ist lange her und nie mehr wieder zurückgekommen. Und weil ich selbst so begeistert von der christlichen Wissenschaft bin und dass man sie so praktisch anwenden kann. Ja, deshalb stehe ich hier und deshalb ist die christliche Wissenschaft die Basis zu diesem Vortrag. So viele Menschen sehnen sich nach grundlegenden Dingen wie Liebe, Geborgenheit, Gesundheit, Harmonie. Und da frage ich mich doch allen Ernstes, warum eigentlich? Warum sehnt sich der Mensch nach diesem, sagen wir, allgemeinen Guten? Warum akzeptiert er nicht einfach das Schlechte, was ihm irgendwo vielleicht begegnet? Kann es vielleicht sein, dass diese Sehnsucht nach dem Guten einer tiefen, vielleicht noch verdeckten, aber einer tiefen inneren Kenntnis entspringt? Nämlich der Kenntnis, dass eigentlich in Wirklichkeit Gesundheit, Harmonie und all das Gute der ganz natürliche und normale Grundzustand des Seins ist. Der ganz natürliche und normale Grundzustand des Menschen. Die zahlreichen Negativmeldungen, mit denen wir laufend konfrontiert sind, widersprechen derartigen Überlegungen. Bei einer Bambi-Verleihung sagte die Ärztin Ruth Pfau, das ist eine Ärztin, die in Pakistan sehr viel ihres Lebens gewidmet hat, um Leprakranken dort zu helfen. Die sagte auf dieser Bambi-Verleihung, Gott erschafft keine Abfälle. Wir werden im Laufe des Vortrags sehen, welches Licht die christliche Wissenschaft auf all solche Überlegungen wirft. Die christliche Wissenschaft wurde von Mary Baker Eddy entdeckt und gegründet. Und Mary Baker Eddy war eine brillante und auch revolutionäre Denkerin des 19. Jahrhunderts. Sie lebte von 1821 bis 1910 in den USA. Ihre Einsichten gewann sie durch intensives Studium der Bibel und durch Intuition. Schritt für Schritt wand sie das an, was sie verstanden hatte und was sie begann, immer mehr zu verstehen. Und sie erzielte dadurch zahlreiche, außergewöhnliche Heilungen. Sie selbst erfuhr Heilung und sie entwickelte sich zu einer erfolgreichen Heilerin. Viele Menschen, denen sie geholfen hatte, waren von den Ärzten als hoffnungslose Fälle aufgegeben worden. Es gibt einige Biografien, die über dieses beeindruckende Leben und Heilen berichten. Und ich kann nur immer wieder empfehlen, dort nachzulesen. Und einen Heilungsbericht habe ich natürlich mitgebracht. Einmal wurde Mary Baker Eddy zu einer Dame gerufen, die an Lungenentzündung erkrankt war. Und zwar so schwer, dass die Ärzte ihr keinerlei Überlebenschancen mehr einräumten. Mary Baker Eddy wurde gerufen, sie kam dort in das Zimmer. Und nach kurzer Zeit war diese Dame völlig gesund. Und einer der behandelnden Ärzte, der noch anwesend war, war völlig erstaunt. Und er fragte sie, wie haben Sie das gemacht? Was haben Sie getan? Und Eddy war noch ganz am Anfang ihrer Forschungsarbeiten. Und so sagte sie, ich kann es Ihnen nicht sagen. Was ich aber weiß, es war Gott. Sie ging nach Hause und sie öffnete, wie so oft, ihre Bibel. Und die fiel beim Jeremia auf und ihr Blick fiel auf folgende Stelle. So sagt der Herr, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Ungefähr 5 Jahre später veröffentlichte sie ihr erstes Buch und nannte es Wissenschaft und Gesundheit. Später erweiterte sie den Titel zu Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift. Dieses Buch ist das Resultat ihrer spirituellen Suche, ihrer geistigen Suche nach Wahrheit in der Bibel. Es ersetzt die Bibel nicht, sondern es ist vielmehr eine Möglichkeit für ein geistigeres, ein tieferes Verständnis dessen, was wir in der Bibel nachlesen können. Es ist dieses Buch und dort steht auf der Seite 392 ein kurzer Satz zum Thema Entscheidung. Deine Entscheidungen werden dich beherrschen. Welche Richtung sie auch nehmen. Nun, das ist uns völlig klar, wenn es um offensichtliche Entscheidungen geht. Komme ich heute zum Vortrag oder nicht? Welche Handtasche nehme ich heute mit? Was ziehe ich an? Welche Berufswahl möchte ich ausüben? Welches ist mein geeigneter Partner? Und so weiter und so fort. Die ganze Zeit werden wir mit Entscheidungen konfrontiert. Ja, man könnte doch sogar sagen, dass die unbedeutendste Handlung aus einer unserer Entscheidungen resultiert. Und dass sozusagen unser ganzes Leben eine Aneinanderreihung von Entscheidungen ist und den Resultaten daraus. Doch wie ist das mit den essentiellen Themen unseres Lebens? Haben wir einen unmittelbaren und verlässlichen, ja, eine Entscheidungskompetenz darauf, was zum Beispiel mit unserer Gesundheit ist? Ja, die christliche Wissenschaft ist hier klar und auch revolutionär. Sie nimmt den folgenden Standpunkt ein, kurz zusammengefasst. Es gibt die geistige, unantastbare, immer vorhandene Vollkommenheit. Diese Realität ist hier und jetzt für uns alle vorhanden. Sie liegt allem zugrunde und ist somit ein wesentlicher Bestandteil des Seins, ein wesentlicher Bestandteil des Menschen. Und wir können uns entscheiden, diesen Standpunkt zunächst einmal zu akzeptieren und dann regelrecht zu erproben. Ja, die christliche Wissenschaft ist praktisch. Sie erklärt und zeigt uns zum Beispiel, wie wir das mit dem Heilen so machen können. Weiter erklärt die christliche Wissenschaft, es ist Gott, der diesen Zustand der Vollkommenheit nicht nur erschafft, sondern auch erhält. Ich werde immer wieder darauf zu sprechen kommen, wie Gott in der christlichen Wissenschaft erklärt wird, greifbar gemacht wird durch Worte und Umschreibungen. So viel in diesem Moment. Gott ist Geist. Gott ist das absolut Gute, immer gegenwärtig, tätig, der eine und einzige Schöpfer. Dieses tätige Gute ist die absolute Allmacht, die Macht der Liebe. Als Schöpfung des Geistes ist der Mensch geistig. Als Schöpfung des absolut Guten ist dieser geistige Mensch vollkommen, ist vollkommen, nicht sein wird oder mal war. Dieser geistige und vollkommene Mensch ist der Ausdruck des einen und einzigen allgegenwärtigen Schöpfers. Und weil das so ist, deshalb ist es auch möglich für uns alle, es zu entdecken, es zu erkennen. Ja, wir können uns auf den Weg machen. Und auf diesem Weg, da kommen wir zu Einsichten, zu tieferen Einsichten in die Wahrheiten, in die unendlichen, immer gegenwärtigen, bestehenden Wahrheiten des Seins. Und dabei entfaltet sich das handfeste Gute ganz praktisch in unserem Alltag, die ganze Zeit. Ich werde auch noch ein ganz konkretes Beispiel später aufzeigen, wo ich ganz konkret aufzeige, wie ich gedacht habe, wie ich gebetet habe, um einen Zustand aufzulösen, der sehr unangenehm war. Ja, lassen Sie uns bitte diese Basis der christlichen Wissenschaft jetzt noch einmal ganz klar feststellen. Der immer präsente Zustand des absolut Guten ist die von Gott, dem Geist, erschaffene Realität, die allen Menschen immer offen steht. Wenn die Menschen nur bereit wären, diese herrliche und befreiende Wahrheit zuzulassen. Wenn sie nur bereit wären, entschieden, begrenzende Konzepte über die Welt, über das Sein und über sich selbst loszulassen. Wir könnten gemeinsam dabei zusehen, wie das jeden Einzelnen segnet, heilt und befreit und so schließlich sich verbreitet und die ganze Welt erhebt. Aber es beginnt in jedem Einzelnen von uns. Es ist nicht immer leicht, gewohnte Konzepte einfach so aufzugeben. Und das ist verständlich. Und deshalb möchte ich schrittweise vorgehen und auch, wie gesagt, Beispiele bringen, um das aufzuzeigen. Schon allein die Entscheidung, ja, ich möchte gesund sein. Oder bei mir damals, ja, ich möchte wirklich voller Freude sein. Ich möchte nicht mehr das Opfer sein von diesen depressiven, runterziehenden Zuständen und Gedanken und Gefühlen. Allein diese Entscheidung, ja, ich möchte gesund sein, kann schon der erste Schritt in Richtung Heilung, egal von was, sein. Ich habe 3 Zitate gefunden. Eines ist von Thomas von Aquin, einem italienischen Philosophen und Theologen. Er sagte, Gesundheit, weniger ein Zustand als eine Haltung, und sie gedeiht mit der Freude am Leben. Und wo haben wir denn diese Freude her? Das sind wichtige Fragen. Wo kommt unsere Freude her? Kommt sie vom Geld auf dem Konto? Kommt sie von dem schönen Outfit, was man sich angezogen hat? Oder sind das nur wieder Ausdrücke von einer inneren Freude, die aus einer ewigen Quelle kommt? Ein anderes Zitat von Voltaire. Ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Das ist besser für die Gesundheit. Noch ein drittes von einer deutschen Sozialpädagogin, Helga Schäferling. Gesundheit hat ihren Anfang im Denken. Die christliche Wissenschaft gibt uns die Zuversicht und die Gewissheit, dass wir dieses Ziel des Guten wirklich, tatsächlich erreichen können. Sie fordert uns auf, uns selbst, unseren Nächsten und die Welt von einem neuen Standpunkt aus zu betrachten, von einem geistigeren Standpunkt aus, bis hin zu dem absoluten geistigen Standpunkt. Unzählige Menschen, ich eingeschlossen, wurden auf diese Art und Weise bereits geheilt, gesegnet und erneuert. Einige dieser Erlebnisse können wir laufend in den Zeitschriften der christlichen Wissenschaft und auch immer mehr im Internet nachlesen. Ja, wir befinden uns mittlerweile im 2. Jahrhundert effektiven christlich-wissenschaftlichen Heilens. Und allein das ist doch schon Grund genug, sich diese christliche Wissenschaft einmal ernsthaft anzuschauen und sie auch zu erproben. Selbst wenn wir manchmal länger an Dingen arbeiten müssen. Wir können hier, so wie ich damals, uns entscheiden, ich gebe nicht auf. Wer möchte, kann jetzt gleich damit beginnen und eine Entscheidung treffen. Zumindest einmal für die nächsten 40 Minuten zu entscheiden, alle begrenzenden Konzepte, Überlegungen, Gedanken, alle Wenn und Abers einmal komplett auf die Seite zu stellen, da nicht mehr hinzuhören, zumindest für 40 Minuten. Und in dieses Fenster hineinzuschauen, ganz tief. Und in diese geistige Wirklichkeit hineinzuschauen und zu sagen, ich akzeptiere zumindest für 40 Minuten, da gibt es tatsächlich diese geistige Realität der Vollkommenheit. Und ich blicke danach. Ich richte mich danach aus. Ich schaue dorthin. Und dann lasse ich mich doch einfach mal überraschen. Woher kommt denn eigentlich die Kraft, auch dafür, Altes hinter uns zu lassen und Neues zu beginnen? Viele Menschen mögen sich selbst als Quelle der Kraft sehen, als Ursache des Fortkommens. Und so denken und handeln sie womöglich wie jemand, der auf einem Roller steht und sich immer wieder selber anstößt. Wer schon mal Roller gefahren ist, ich erst gestern wieder, weil ich die Roller meiner Kinder woanders hinfahren musste, und habe ich das mal wieder genossen. Doch man merkt ziemlich schnell, dass es anstrengend und ermüdend ist. Und ganz besonders dann, wenn es mal bergauf geht. Und so hört man auch viel von Mangelerscheinungen, Erschöpfungszuständen und Burnout. Aber wir haben eine Alternative. Und für diese können wir uns immer wieder neu entscheiden. Das ist das Tolle daran. Wir können uns in jeder Sekunde immer wieder neu entscheiden. Wie belebend und befreiend ist doch das Schöpfen aus einer unendlichen Quelle der Kraft. Und im Christentum ist der Name für diese eine einzige Quelle Gott. Der Dichter Christian Morgenstern drückte es einmal so aus: Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus, um lieber mit einer Laterne weiterzuwandeln. Mary Baker Eddy beschreibt Gott als das absolut Gute, als die wirklich einzige Macht, als gegenwärtig, als helfend, als Vater und als Mutter, als unendlich und deshalb gleichzeitig hier, überall, nicht irgendwo weit weg. Bei meinem Wunsch, Gott geistiger kennenzulernen, halfen mir Synonyme für Gott, um ihn mir erfassbarer zu machen. Zum Beispiel Geist, Prinzip und Liebe. Und so habe ich mich zum Beispiel gefragt, wenn Gott Prinzip ist, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Prinzip ist auch ein Gesetz. Etwas, worauf ich mich verlassen kann. Es ist immer da. Ich kann es nicht sehen. Aber ich kann Auswirkungen sehen. Und ich kann mich auf dieses Gesetz wirklich verlassen, selbst wenn ich es noch nicht komplett oder auch nur ganz wenig verstanden habe. Oder wenn Gott Liebe ist, was bedeutet das dann eigentlich? Liebe zeigt sich auch zum Beispiel in Güte, in Vergebung, in Geduld. Ich habe es also nicht mit einem kalten, unpersönlichen Gesetz zu tun, sondern im Grunde mit dem Gesetz der Güte, mit der Verlässlichkeit der Vergebung, mit der Verlässlichkeit der Liebe. Ja, derartige Überlegungen machte ich mir und mache es immer noch, auch zu allen anderen wichtigen Themen des Lebens, wie Harmonie und Frieden und Freude. Und so half die christliche Wissenschaft mir dabei, Gott nicht mehr als einen fehlbaren Übermenschen zu sehen, der segnet und straft, der gut ist und böse. Und natürlich ist Gott auch kein Bestellservice, bei dem wir anfordern können, was auch immer wir gerade meinen zu brauchen oder glauben haben zu wollen. Unsere Entscheidung, sich an Gott zu wenden, ist im Grunde die Entscheidung, auf diese Allmacht der Güte und der Liebe zu lauschen. Gott zu verstehen ist sicher eine Aufgabe der Ewigkeit. Aber das Wunderbare ist, dass bereits jede einzelne Erkenntnis Gottes bereits heilend ist, bereits segnend und befreiend ist, uns erhebt. Und wenn ein neues, ein geistigeres Verständnis Gottes in uns aufdämmert, dann bringt dies unweigerlich ein neues, ein befreiendes Selbstverständnis mit sich. In der Bibel wird der Mensch als Kind Gottes beschrieben. Und diese Gotteskindschaft ist auch in der christlichen Wissenschaft total zentral. Der Mensch als Kind der unendlichen Liebe ist geliebt und ist liebesfähig. Der Mensch als Kind des Geistes ist geistig. Und was der sterbliche Sinn, der menschliche Sinn vielleicht am wenigsten nachvollziehen kann, und dennoch ist es eine erhabene Wahrheit. Der Mensch als Kind des ewigen Lebens ist unsterblich. Je mehr ich Gott mit Hilfe der Bibel und der christlichen Wissenschaft als die absolute Allmacht, als Gesetz des ultimativen Guten verstand und den Menschen, also mich selber, immer mehr als wirklich dieses göttliche Kind begriff, desto mehr vertraute ich Gott. Und je mehr ich Gott vertraute, desto häufiger und bewusster erlebte ich seine Gegenwart, die Gegenwart des Guten, ganz praktisch in meinem täglichen Leben. Heilung, Versorgung und Schutz sind nur einige der Beispiele dieser göttlichen Versorgung, dieser göttlichen Liebe. Immer mehr verstand ich, dass die Vollkommenheit des Seins tatsächlich immer greifbar ist. Ja, dass sie es sogar dann war, als ich noch überhaupt nichts davon wusste. Und ich sah ein immer mehr, dass diese Realität nicht etwas Mystisches oder Theoretisches ist, sondern wissenschaftlich und praktisch, verlässlich. Und hierdurch kristallisierte sich mein immer klarerer Entschluss heraus, mich in jeder Situation auf Gott zu verlassen. Und dass das kein blindes Vertrauen, kein blindes Verlassen ist, das hoffe ich Ihnen im Laufe des Vortrags noch etwas näher bringen zu können. Was aber ist die christliche Wissenschaft eigentlich? Ist sie nur eine weitere von vielen Methoden, um Probleme und Problemchen zu lösen und ein ganz nettes, angenehmes Leben führen zu können? Natürlich, wie ich sagte, ist ein Resultat Heilung oder Frieden oder Harmonie. Ja, und das ist auch richtig so. Und dennoch geht es um viel mehr. Ich möchte es heute mal so sagen. Für mich ist die christliche Wissenschaft schlicht die in Worte gefasste Grundlage des Seins. Es sind geistige Gesetze praktisch anwendbar gemacht. Und Gesetzlichkeiten, Gesetze, die in eine verständliche Sprache gebracht wurden, die können angewendet werden. Und so hilft die christliche Wissenschaft wirklich bei allen Belangen des täglichen Lebens. Die christliche Wissenschaft gehört niemandem. Und sie wurde auch nicht von einem Menschen erschaffen, sondern von Mary Baker Eddy entdeckt, erforscht, erprobt, formuliert und weitergegeben. So wie auch die Gesetze der Aerodynamik niemandem gehören und auch von keinem Menschen erschaffen wurden. Auch sie wurden entdeckt, formuliert, erprobt und immer besser nutzbar gemacht. Und dennoch ist es doch so, dass sogar ein kleines Kind einen Papierflieger basteln kann und diesen fliegen lassen kann, ohne auch nur jemals das Geringste über aerodynamische Gesetze gehört zu haben. Und natürlich können, und es passiert ja auch, und es geschah auch schon immer, Heilungen jederzeit, auch ohne ein Wissen von diesen Gesetzen, diesen geistigen Gesetzen erfolgen, natürlich. Um aber zu einer wiederholbaren, bewussten Anwendung zu kommen, ist es gut, zumindest anzufangen, Gesetzlichkeiten einzulassen in unser Bewusstsein, darüber nachzudenken und da nicht stehen zu bleiben, sondern es wirklich anzuwenden auf konkrete Situationen. Ja, es erfordert eine geistige Hinwendung zu Gott, wie ich schon sagte, ein Lauschen auf Gott. Und dieses Lauschen können wir auch ganz einfach Gebet nennen. Kurz gesagt ist Gebet, so wie es in der christlichen Wissenschaft verstanden und gelebt wird, Folgendes. Es ist ein innerer Zustand der aktiven Bestätigung der göttlichen Allmacht. Ein innerer Zustand der aktiven Bestätigung der Vollkommenheit des Schöpfers und des Menschen. Gebet kann ein tiefes Sehnen danach sein, Gottes herrliche Schöpfung, also sich selbst, besser, tiefer zu erfassen, geistiger zu ergreifen. Gebet ist ein stilles Lauschen auf Gott und auf seine Botschaft. Und dieses Gebet führt zu einer dankbaren Gemütshaltung und es stillt menschliche Vorstellungen. Man kann sagen, solches Gebet bringt den Menschen mit dem göttlichen Bewusstsein in Übereinstimmung. Manchmal ist es auch so, dass ein betender Mensch regelrecht um Erhebung ringt, um, sagen wir, mit göttlichem Bewusstsein auf menschliche leidvolle Situationen blicken zu können. Gebet bringt die manchmal sehr eindrücklichen Argumente des Leidens zum Schweigen. Gebet kann auch ein aktives Verneinen misslicher, ungöttlicher Zustände sein, aber sicherlich niemals im Sinne einer rosaroten Brille. Ein betender Mensch ignoriert niemals Leid, sondern ein betender Mensch erhebt sich im Gebet zum göttlichen Bewusstsein. Lassen Sie uns ein Zitat hören von Mary Baker Eddy aus diesem Buch Wissenschaft und Gesundheit. Und es ist gleich vorne auf der Seite 1 im Kapitel Gebet. Das Gebet, das die Sünder umwandelt und die Kranken heilt, ist ein absoluter Glaube, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Ein geistiges Verständnis von ihm. Eine selbstlose Liebe. Und solches Gebet erhebt uns sozusagen über das Problem. Und folgender Vergleich hilft dabei zu verstehen, was damit gemeint ist. Stellen wir uns doch einfach einmal vor, wir sitzen gemeinsam in einem kleinen Boot. Mitten auf einem riesigen Ozean, weit und breit, sehen wir alle nur die flache Wasseroberfläche. Wir wissen natürlich alle längst, dass wir uns auf einer riesigen Kugel befinden. Doch trotz besseren Wissens, wir können die Kugel nicht sehen. Die einzige Möglichkeit, diese Kugel mit den eigenen Augen wirklich sehen zu können, ist Erhebung. Und so steigen wir gemeinsam in eine Rakete und heben ab. Höher und höher. Und wir müssen sehr hoch. Und je höher wir kommen, umso klarer sehen wir die Kugel. Und wir haben natürlich nicht eine tatsächlich existierende Scheibe in eine Kugel verwandelt auf mystische Art und Weise. Diese Kugel war schon immer da. Nur von diesem begrenzten Standpunkt aus konnten wir sie nicht erleben, nicht sehen. Ja, und so gewiss und zuversichtlich können wir einer Heilung entgegenblicken. Gebet, wie die christliche Wissenschaft erklärt, dient dazu, uns mit dem göttlichen allerhabenen Bewusstsein in Übereinstimmung zu bringen. Und ich kann es noch radikaler ausdrücken. Es dient dazu, uns aufzuwecken zu der Erkenntnis, dass der Mensch, weil er Gottes Kind ist, bereits mit dem göttlichen Bewusstsein übereinstimmt. Und so sehen christliche Wissenschaftler auch eine Heilung nicht als einen tatsächlichen physischen Vorgang. Es sieht so aus, ja. Doch wie wir mit der Kugel und der Scheibe gesehen haben, die Scheibe durchlief keinen physischen Prozess zur Kugel. Auch das sah so aus. Es hat sich nur eines verändert, der Standpunkt des Betrachters. Interessant dabei ist, dass eine Kugel auch als ein Symbol für Vollkommenheit angesehen wird. Die christliche Wissenschaft zeigt uns einen erhöhten Standpunkt des Bewusstseins, den wir immer einnehmen können, um die Kugel, also die Vollkommenheit der Situation, auch wirklich erleben zu können. Und nochmal, da geht es um ganz konkrete Heilung, die sich körperlich vollzieht. Oder, wie eingangs bei mir, die sich in diesem leidenden Denken, in dieser leidenden Denkweise so eingenistet hatte. Es geht immer um mentale, geistige Erhebung. Jesus war der Mensch, der uns diese Realität der Vollkommenheit am eindrucksvollsten vor Augen führte. In Jesu Lehren und Heilungsberichten erkannte Mary Baker Eddy das göttliche Prinzip des Christusheilens. Und dieses Prinzip ist es, welches sie in ihrem Buch Wissenschaft und Gesundheit so deutlich niederschrieb. Voller Achtung vor Jesus und seinen Werken schreibt sie auf der Seite 18. Jesus von Nazareth lehrte und demonstrierte das Einssein des Menschen mit dem Vater. Und dafür schulden wir ihm endlose Ehrfurcht. Ja, die christliche Wissenschaft beschreibt Jesus als den Menschen, der uns diese Realität, dieses Einssein mit Gott greifbar, ganz praktisch vor Augen führte und es in vielen Gleichnissen und Predigten lehrte. Mary Baker Eddy bezeichnet Jesus auch als einen Wissenschaftler. Sie sagt, er sei der wissenschaftlichste Mensch, der jemals auf Erden wandelte. Jesus war definitiv ein einzigartiger Mensch. Der Christus, so erklärt die christliche Wissenschaft, ist die beständige, frohe Botschaft des tatsächlichen Einsseins des Menschen mit Gott. Diese Christusbotschaft, die schon immer war, immer ist und immer sein wird, das kann man auch als Gottes Hand, als Gottes aktive, spürbare Hand im menschlichen Leben bezeichnen. Ja, und der Christus war es, der den Menschen Jesus zu all seinen herrlichen Taten bevollmächtigte. Jesus war so eins mit dieser, sagen wir, Stimme Gottes, dass er diese Einheit so wunderbar für uns alle zeigen konnte und demonstrieren konnte. Jesus sagte einmal zu einem Lahmen, und das lese ich aus dem Lukas-Evangelium vor: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Ich habe mal so drüber nachgedacht, dass dieser Mann da auf der Matte, dass der doch ganz bestimmt ein Vertrauen brauchte, um dieser Aufforderung nachzukommen. Auch eine Entschiedenheit, eine Bereitschaft. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was wohl geschehen wäre, wenn dieser Mann unentschlossen gewesen wäre oder vielleicht sogar konträr und gesagt hätte: Jesus, Sag mal, hast du nicht verstanden? Ich liege hier auf dieser Matte. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Die Muskeln sind völlig erschlafft. Wie soll das gehen? Das ist unmöglich. Wenn das vielleicht durch ein großes Wunder überhaupt irgendwie geschehen könnte, dann müsste ich doch zumindest erstmal meine Muskeln trainieren. Wir werden es nicht erfahren, aber ich habe einfach diese Situation mal auf diese Art und Weise durchdacht. Aber was lesen wir in der Bibel über das Verhalten dieses Mannes? Und sofort stand er auf, vor ihren Augen hob die Matte auf der er gelegen hatte, und ging heim in sein Haus und pries Gott. Dieser Mann folgte entschieden dem göttlichen Impuls, ausgesprochen durch Jesus, bewirkt vom gegenwärtigen Christus. Was ist mit uns? Was ist mit uns? Lauschen wir so entschlossen und voller Vertrauen wie dieser Mann? Folgen wir dem Ruf des Christus? Oder argumentieren wir lieber für das Problem und halten es somit fest? Wie oft sagen wir entschlossen und uneingeschränkt Ja zu Gottes Gegenwart, Ja zu Gottes fühlbarer Führung? Und wie oft sagen wir vielleicht so etwas wie, ja, das kann ich mir schon alles irgendwie vorstellen und das mit der Geistigkeit stimmt schon auch. Aber mir geht's doch so schlecht. Was mache ich nur falsch? Jedes Mal, wenn wir so oder so ähnlich denken, dann halten wir das Problem sozusagen am Leben. Wir akzeptieren es als eine substanzielle Möglichkeit für uns. Wir halten es nicht nur fest, sondern wir befestigen es durch diese Art zu denken regelrecht in und an uns. Die Ja-Aber oder was mache ich falsch Denkweise ist wie mentaler Ballast, der unsere innere Erhebung hindert. Man könnte auch sagen, dieses Ja-Aber ist eine moderne Form des Aberglaubens. Hier ist wieder unsere Entscheidung notwendig. Und wie ich eingangs sagte, wir können uns immer wieder neu entscheiden. Und folgende Fragen habe ich zum Beispiel für mich als hilfreich erlebt. Anstatt zu fragen, was mache ich nur falsch? Ich habe das getan. Manchmal tue ich es auch heute noch. Aber ich weiß mittlerweile, dass es mich nur tiefer hineinführt in das, was ich eigentlich loswerden möchte. Und es gibt Fragen, die führen uns aber in Richtung, sage ich mal, Rakete, in Richtung, ich schaue mal durchs Fenster. Zum Beispiel, wie kann ich Gott geistiger begreifen? Was kann ich tun, um transparenter für die Christusbotschaft zu sein? Wie kann ich Gott besser hören? Diese Fragen, auch wenn sie nicht sofort Antworten finden, führen heraus, aus welchem Loch auch immer. Sie führen uns heraus. Und sie helfen uns auch dabei, diese Christusbotschaften, die immer da sind, die niemals aufhören, diese aber wahrnehmen zu können, diese göttlichen Impulse regelrecht zu fühlen. Und solche Überlegungen transformieren auch ein rein intellektuelles Verstehen, was nicht schlecht ist, aber es ist gut, es zu vergeistigen. Ja, es transformiert so ein intellektuelles Verstehen zu einem inniglichen Erfassen der Wahrheit. Wie wir gehört haben, lehrt die christliche Wissenschaft, sich immer für den inneren Standpunkt der jetzt bestehenden Vollkommenheit zu entscheiden und dann entschlossen von diesem Standpunkt aus weiter zu denken, weiter zu folgern. Und zwar auch, beziehungsweise sogar gerade im Anblick von Missständen oder Schwierigkeiten oder Krankheit. Denn wir öffnen uns so auf eine Art, diese Vollkommenheit in unser Leben einströmen zu lassen, sie in unserem Leben sich entfalten zu lassen. Ist das jetzt unrealistisch oder irgendwie sonderbar? Nun, aus der Scheibenperspektive im Boot heraus mag es zumindest recht ungewöhnlich klingen, Schwierigkeiten auf diese Art und Weise zu lösen. Doch über 140 Jahren christlich-wissenschaftlichen Heilens zeigt, dass es realistisch und effektiv ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht noch mehr dazu lernen wollen, sollen und dürfen. Ganz kurz drei Berichte zum Thema unrealistisch oder sonderbar, was schon alles für unrealistisch oder sonderbar gehalten wurde. Zum Beispiel sagte im Jahr 1899 Charles Duell vom US-Patentamt Folgendes. Alles, also Jahr 1899, alles, was erfunden werden kann, ist bereits erfunden worden. Stimmt nicht. Wissen wir aber heute erst. Oder im Jahre 1895 sagte Lord Kelvin, ein Präsident der Royal Society, Folgendes. Er war ein hochgebildeter Mathematiker. Flugmaschinen, die schwerer sind als Luft, sind absolut unmöglich. Und noch ein neueres Beispiel. Vor ungefähr 2 Jahren erhielt Daniel Schechtmann den Chemie-Nobelpreis. Er entdeckte bereits im Jahre 1982 die sogenannten Quasikristalle. Diese sogenannten Quasikristalle waren zum damaligen Zeitpunkt, Stand der Naturwissenschaft, völlig unmöglich. Sie konnten nicht existieren. Er entdeckte sie und teilte das seiner Forschergruppe mit. Und er wurde nicht nur verhöhnt und verlacht, sondern er sollte auch aus dieser Forschergruppe ausgeschlossen werden. Wie gesagt, vor kurzem erhielt er dafür den Chemie-Nobelpreis und diese Quasikristalle werden in verschiedenen Produkten angewendet und zum Guten des Menschen. Es ist verständlich, wenn es schwer erscheint, im Angesicht von Krankheit Gesundheit vorauszusetzen, im Angesicht von Depression auf Freude und Aktivität zu schauen, im Angesicht von Streit auf Frieden und Harmonie zu bauen, im Angesicht von Mangel die Versorgung zu wissen, zu akzeptieren, vorauszusetzen. Doch genau das ist es, was Mary Baker Eddy in ihren zahlreichen Büchern erklärt und auch empfiehlt. Und sie erklärt auch, warum es nötig ist und wie es möglich ist. Das Beispiel mit der Scheibe und der Kugel hilft uns vielleicht dabei, diese Herangehensweise etwas besser zu verstehen. Eins ist sicher, wenn wir im Boot sitzen bleiben, können wir dort im Boot machen, was wir wollen. Wir werden immer nur die Scheibe sehen. Wenn wir uns aber erheben, wirklich erheben, dann erscheint die Kugel. Einstein sagte, es ist nicht möglich, die Probleme mit dem gleichen Bewusstsein zu lösen, durch welches sie entstanden sind. Christus, Gottes Botschaft an den Menschen, Gottes Stimme, Gottes Aktivität mittendrin im menschlichen Leben, dieser Christus bringt uns die absolut befreiende göttliche Botschaft dahin, wo wir gerade sind. Und jeder kann den Christus wahrnehmen. Und wenn wir zuhören, dann werden wir erwachen und so das göttliche Bewusstsein der Vollkommenheit immer mehr mittendrin in unserem täglichen Leben finden, erleben. Ja, Sinneseindrücke wie Angst, schlechte Erfahrungen und dergleichen, die widersprechen diesen Aussagen, ich weiß das. Und so mag es eben manchmal schwer erscheinen, dieses Grundkonzept von Begrenzung und Mangel und Krankheitserwartung zu verlassen und das Grundkonzept der jetzt und immer bestehenden Realität der göttlichen Vollkommenheit zuzulassen, zu akzeptieren, einzulassen oder auch dorthin zu gucken. Doch dann genau das ist die notwendige Entscheidung. Und Jesus lebte es uns sehr eindrücklich vor. Auch Mary Baker Eddy macht uns deutlich, wie wichtig die grundlegende Entscheidung für das göttliche Grundkonzept ist. Auf der Seite 216 schreibt sie: Wenn die Entscheidung den körperlichen Sinnen überlassen bliebe, würde das Böse als Herr des Guten erscheinen und Krankheit als die Regel des Daseins. Da habe ich eine Zeitschrift gefunden, die heißt Das Magazin. Ich glaube, es ist eine Schweizer Zeitschrift und dort steht etwas kurz drin, da soll ein neues Buch herauskommen über verschiedene Formen der Depression. Und die werden dort genau beschrieben und definiert und eingeteilt. Und da heißt es Krankheit als Norm. Am 22. Mai diesen Jahres erscheint die 5. Ausgabe eines lange erwarteten Standardwerks der Psychiatrie. Im Vorfeld der Neuerscheinung haben Medien schon auf die Gefahr hingewiesen, dass ein solches Diagnosebuch die Grenzen, was als normal gilt, enger setzt. Krankheit wird zur Norm. Und dann heißt es weiter, macht ein Buch krank, das Krankheiten auflistet? Ja, sagt Alan Francis, der amerikanische Psychiater. Für ihn schafft die Diagnose erst den Kranken. Ich habe oft erlebt, dass wir diese Schlüsselentscheidung, ja, dass ich sie brauche, dass ich sie fällen darf und dass sie zu Resultaten führt, zu wunderbaren Resultaten. Oft bringt eine kurze, klare Entscheidung eine augenblickliche Heilung. Und das wünschen wir uns alle. Und das wünschen wir allen. Doch wir brauchen auch Beharrlichkeit. Und wenn wir eben mit einem oder zwei oder drei oder auch 10 Sätzen von geistiger Anstrengung nicht sofort zum Ziel kommen, dürfen wir nicht aufgeben. Dann strecken wir uns wieder, auch mit Hilfe von anderen Menschen, nach dieser geistigen Vollkommenheit. Dann lauschen wir eben wieder auf den Christus. Und das Tolle ist, wir lernen dabei, bei jedem Lauschen immer mehr. Wir spüren, wie wir den Christus auf unsere ganz individuelle Art und Weise in uns wahrnehmen. Ja, ich komme zum Ende meiner Ausführungen und möchte doch noch die versprochene Heilung mit Ihnen teilen. Die geschah innerhalb von wenigen Stunden an einem Tag. Ich war zu Hause mal wieder so richtig in hausfräulicher Action und wollte alles auf einmal machen und hob so im Vorbeigehen noch einen großen, schweren Wäschekorb hoch. In diesem Moment schoss ein extremer Schmerz in den Rücken, der in alle Richtungen ausstrahlte. Bis in die Fußspitzen hinab fühlten sich meine Beine wie taub an, das heißt, sie fühlten sich gar nicht mehr an. Für mich ist es normal, auf den Christus zu lauschen. Ja, auch in dieser extremen Schmerzsituation. Und so, sag ich mal, hörte ich in mir drin folgenden Gedanken. Du kannst schon morgen von deiner Heilung freudig berichten. Das bedeutete für mich in diesem Augenblick Folgendes. Akzeptiere keinen Anspruch von Zeit bei der Heilung. Du kannst schon morgen über diese Heilung sprechen, weil du jetzt schon heil bist. Sei doch einfach gespannt darauf, wie Gott es diesmal schaffen wird, dich davon zu überzeugen, sodass du es dann auch praktisch erleben kannst. Soweit mein erster Prüfstein. Doch wie entschied ich mich im Angesicht dieser Taubheit, im Angesicht dieses Schmerzes und dieser ziemlichen Bewegungseingeschränktheit und auch des Wissens von Fällen, die damit sehr lange sehr schmerzhaft zu tun hatten? Die Information des Schmerzes, die war sehr laut, sehr eindrücklich. Diese Stimme, diese Christusbotschaft, die war sehr sanft. Sie war im Vergleich sehr leise in meinem Bewusstsein. Und genau daran erkenne ich bei mir den Christus. Wenn es schreit und tobt, dann ist das bei mir nicht der Christus. Das kann bei jemand anderen anders sein. Bei mir ist diese leise und sanfte Stimme, die aber so unnachgiebig ist, der Christus. Meine Entscheidung war schnell klar und so entschied ich mich, dieser leisen Stimme zu vertrauen und ihr gedanklich wirklich zu folgen, auch wenn mein menschlicher Verstand sagte, wie soll das gehen? Und irgendwie war ich auch wirklich, wie so ein kleines Kind, neugierig und gespannt, wie Gott das schaffen wird. Mein Blick fiel bei diesen Überlegungen, die innerhalb von Sekunden oder Minuten abliefen, wieder auf diesen Wäschekorb, der da stand, umgefallen. Und das war wie so ein Argument für eine Ursache des Schmerzes, für eine Ursache neben dem Guten. Da ist der Beweis, der Wäschekorb, der ist schuld. Und dann vielleicht auch noch Gedanken wie, wie kannst du nur so unachtsam mit dir selber sein und das alles auf einmal machen wollen. Doch wieder entschied ich mich, mich äußerlich von diesem Wäschekorb abzuwenden und mich innerlich, und das ist viel wichtiger noch, mich innerlich abzuwenden, davon mich selbst irgendwie zu beschuldigen oder diesen armen Wäschekorb irgendwie zu beschuldigen. Und dabei dämmerte folgende Idee in meinem Bewusstsein auf. Akzeptiere keine Sekunde, in der Gott abwesend war. Gott ist immer mit dir. Halte diese Botschaft, halte diese Wahrheit in deinem Denken aufrecht. Und dieser letzte Satz, darum ging es bei mir. Halte diese Wahrheit in deinem Denken aufrecht. Ich mache diese Wahrheit nicht, sondern ich halte sie in meinem Denken aufrecht. Und wieder entschied ich mich. Ich tue das. Ich folge dem Christus. Im Grunde weigerte ich mich, an eine Ursache neben Gott zu glauben. Und dann erwachte diese Idee in meinem Denken. Suche passende Stellen aus der Bibel und aus dem Lehrbuch zum Thema Heilen heraus. Und wende sie sofort individuell auf dich selbst an. Und das bedeutete für mich, es reicht nicht, die Formulierungen, die so toll sind und die ja auch die Wahrheit übermitteln, diese Formulierungen nur zu lesen. Es ist nötig, sie zu verinnerlichen, sie zu demonstrieren. Das heißt, sie von einer reinen Aussage in einem Buch für mich zum Leben zu erwecken. Und ja, ich entschied mich, diesem Wegweiser auch praktisch zu folgen. Und das hieß, ich musste aus dem Wohnzimmer ins Arbeitszimmer und ich kroch da irgendwie hin. Und mit Hilfe eines Wortindex suchte ich passende Stellen aus beiden Büchern und ich las sie durch und dann las ich sie laut vor. Und beim Lesen, ja, erwachte so eine Zuversicht in mir, ein Vertrauen. Ein Vertrauen, das über menschlichen Willen weit hinausgeht. Und dann stand ich auf, ganz aufrecht, dieses Buch in der Hand. Und ich las mir diese Stellen laut vor und ich lief im Zimmer auf und ab. Immer bewusster, immer fester. Und dann formulierte ich das, was ich dort in so schönen Sätzen gelesen hatte. Ich formulierte es für mich individuell um, so wie ich es eben gerade verstand. Und ich kann Ihnen sagen, das war so kindlich, so schlicht. Ich habe es mir auch danach aufgeschrieben und das waren Sätze wie: Gott ist überall. Deshalb ist er auch an der Stelle, die da so schrecklich schmerzt, und zwar jetzt. Und deshalb kann da kein Schmerz sein. Das ist völlig unmöglich. Ich glaube nicht an eine Situation, in der Gott abwesend war. Gott, das Gute, ist die eine und einzige Macht. Und diese Macht herrscht immer und überall. Nach kurzer Zeit, ich habe bestimmt nicht auf die Uhr geschaut, war es dann soweit. Genau an der Stelle, von der aus der Schmerz in alle Richtungen ausstrahlte, entstand eine wohlige innere Wärme. Und ich kann es nicht anders beschreiben. Es fühlte sich an wie die Bestrahlung von einer Wärmelampe im Inneren. Und diese Wärme ließ alles andere verschwinden. Der Schmerz war weg, die Taubheit war weg. Ich war wieder komplett hergestellt. Und das war's. Für immer, bis heute. Während dieses Heilungsprozesses hatte ich laufend den Christus wahrgenommen. Diese aktive, frohe und aufmunternde Botschaft, die meinem Denken eine göttliche Richtung anbot. Sie reichte mir sozusagen die Hand oder das Rettungsseil. Und wieder griff ich entschieden und fest zu. Wie so oft in meinem Leben hatte ich mich wieder einmal entschieden, diesen göttlichen Impulsen wirklich zu vertrauen, sie wirklich zu akzeptieren und ihnen zu folgen. Zunächst gedanklich. Das Resultat war auch die Demonstration im Körperlichen. So gesehen sehe ich die ganze Sache gar nicht als einen wirklichen Heilungsprozess, sondern vielmehr als Entscheidungsprozess. Sozusagen ein mentaler Arbeitsweg, basierend auf einem sich immer stückchenweise mehr errungenen Verständnisses, auf Erfahrung und auf einem tiefen Vertrauen dem Schöpfer gegenüber. Und so möchte ich den Heilungsweg in der christlichen Wissenschaft heute einmal als solches bezeichnen. Es ist das vertrauensvolle Folgen dieser göttlichen Impulse. Wir können auch sagen, wir folgen dem Christus, der Christusbotschaft. Und diese frohe, aktive Botschaft, die führt uns immer, wenn wir lauschen, zur Heilung, Freude und Freiheit. Wir lauschen und folgen. Beides. Und so komme ich zu diesem Schluss. Sowohl seelische als auch körperliche Gesundheit ist der natürliche Zustand des Seins, der natürliche Zustand des Menschen. Dieser wird entdeckt, wenn Misskonzepte bereitwillig aufgegeben werden und der Mensch sich entschieden in den segnenden Kraftstrom begibt, in Gottes Tätigkeit. Dann werden Entscheidungen natürliche, helfende Impulse Gottes. Und dann entfaltet sich unser Leben selbst als ein Impuls Gottes. Und dann erkennen wir uns selbst immer mehr als den pulsierenden Ausdruck dieses Gottes, dieses einen Schöpfers, dieser Liebe, dieses Geistes. Und es wird immer offensichtlicher, dass wir tatsächlich die geliebten Kinder Gottes sind, der die Liebe ist. Und ich möchte gerne noch mit einem Zitat diesen Vortrag beenden. Auf der Seite 3 aus Wissenschaft und Gesundheit. Sind wir wirklich dankbar für das Gute, das wir bereits empfangen haben? Dann werden wir uns die Segnungen, die wir haben, zunutze machen und dadurch in der Lage sein, mehr entgegenzunehmen. Dankbarkeit ist weit mehr als ein Dank in Worten. Taten drücken mehr Dankbarkeit aus als Worte. Und so wage ich es, mit allem Respekt Ihnen gegenüber Folgendes zu sagen. Nimm deine Matte, egal wie sie sich anfühlt, wie sie ausschaut oder wie lange die da schon unter ihnen liegt. Steh auf, geh nach Hause und lobe Gott mit Taten der Liebe. Vielen herzlichen Dank.
Liebe Zuhörer, es wäre nun noch Gelegenheit, an Frau Arnett Fragen zu stellen, entweder hier öffentlich oder dann im Anschluss noch, wer mit ihr noch irgendein kurzes Gespräch haben möchte. Darf ich irgendjemand fragen, ob er eine Frage stellen möchte? Vielleicht ein Punkt, den ich da erwähnen möchte. Für mich ist er zwar in diesem Vortrag sehr stark beantwortet worden. Wer hat nicht schon vor Entscheidungen gestanden, gebetet und geglaubt, dass er keine Antwort gekriegt hat? Ich jedenfalls habe dies öfters schon erfahren und ich glaube, was wir gehört haben, ist eigentlich schon sehr stark beantwortet, aber ich möchte Frau Arnett bitten, auf diese Frage doch noch kurz einzugehen.
Mhm. Auch ich kenne diese Situation sehr gut. Und ich würde mal sagen, ich bin einige Jahre darauf reingefallen, das immer wieder zu denken. Gott, ich höre dich doch gar nicht, wo bist du denn? Jetzt habe ich schon gebetet. Gott, ich lausche doch die ganze Zeit auf dich. Wo bist du denn? Sag mal was, lass mich mal fühlen. Irgendwie so, jetzt nicht so lustig, aber bis ich festgestellt habe, dass es ja darum geht, zu akzeptieren, dass Gott da ist, das ist der erste Schritt. Ich akzeptiere es. Das heißt, ich habe mein Gebet verändert, meine Art, mit Gott zu sprechen. Und so habe ich, anstatt zu sagen, ich höre dich ja gar nicht, was ist los? Ich höre Gott. Warum höre ich Gott? Weil ich Gottes Kind bin. Weil ich mit Gott eins bin. Ich bin nicht Gott. Ich bin ein Ausdruck von Gott. Ich kann auch sagen, ich bin Gottes Gedanke, Gottes Idee. Und ich bin so mit diesem Schöpfer, so wie alle Menschen, so verbunden mit dieser Information, mit dieser Lösung, dass sie jetzt hier ist. Und ich bekräftige quasi, dass Gott mir die Fähigkeit gegeben hat, weil er ist ja so mächtig und allwissend. Er hat mir die Fähigkeit gegeben, die Lösung zu hören. Das war das eine. Und das andere war dann zu sagen, okay, wie kann ich denn zu diesem stillen Gemütszustand kommen? Dass ich die, wie bei mir es eben war, diese sanfte Stimme, die die Lösung bringt, wie ich das auch hören kann. Und so habe ich dann in der Bibel ganz konkret nach Sätzen gesucht, die mir geholfen haben. Zum Beispiel ist einer meiner Lieblingssätze: Seid stille. Seid stille. Und wenn wir ständig denken, Gott, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht, das ist nicht still sein. Und so habe ich das auf meinem Weg erfahren. Das hat mir geholfen. Und ich bin sicher, dass es da noch weitere Antworten gibt. Aber das mal so für heute Abend.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Wenn nicht, dann möchte ich noch auf den Büchertisch verweisen und auch den Leseraum, der ja an drei Tagen immer von 12 bis 15 Uhr geöffnet ist, wo man Literatur auch beziehen kann. Und nicht zuletzt auf das Internet, das ständig wieder erneuert wird. Auch Vorträge werden aufgeschaltet und es wird in absehbarer Zeit auch dieser Vortrag im Internet erscheinen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen allen eine gute Heimkehr. Vielen Dank.